Mehr Liebe, das fängt bei dir an. Das ist das Thema, das heute Morgen im Mittelpunkt steht. Mehr Liebe, das fängt bei dir an. Wo denn sonst? Aber da gibt es auch ein Problem. Wie soll man anfangen, wenn man leere Taschen hat? Bei der Liebe sind wir oft die Menschen, die leere Taschen haben. Wie sollen wir da bei uns selber anfangen? Ja, so sind wir mitten im Thema drin und ich fange vielleicht doch nochmals an, indem dass ich mich kurz noch zeige, wer ich bin. Und ich habe da auch eben schon von meiner Frau Helene gesprochen. Ich habe da noch ein Bild mitgebracht, dass man sich auch das Gegenüber vorstellen kann, mit dem ich unterwegs bin. Und auf der rechten Seite sind meine vier Kinder, die alle im Erwachsenenalter gelandet sind. Die haben jetzt mittlerweile auch alle Partner. Das ging eine recht lange Weile, da drei Töchter, die da ziemlich wählerisch sind im Leben, nicht alle Männer da gleich schon so zu sich gelassen haben, aber jetzt haben wir wirklich eine ganz, ganz neue Phase und wir hatten zu Weihnachten da, wir haben da gar nicht mit gerechnet, den Heiligabend plötzlich saßen wir da in der Runde von 10 Leuten und das war einfach ein Riesending. Also ich habe schon fast eine Träne verdrückt, weil das sind alles so tolle junge Menschen und das zu sehen, was eben auch durch die Jahre da zustande gekommen ist, das ist einfach wirklich wunderschön. Ja, das vielleicht noch so kurz zu mir. Mehr Liebe, das fängt bei dir an. Und ich weiß, dass vor einer bibelkundigen Zuhörerschaft, wie sie hier in der FEG Gai sicher jetzt vor mir sitzt, ich mich schon massiv in Schwierigkeiten gebracht habe. Mit diesem Satz, Liebe fängt bei dir an. Was denn? Liebe fängt ja nicht bei uns Menschen an, sondern Liebe fängt doch bei Gott an. Gott ist Liebe. Richtig? Ja. Und gleichzeitig hören wir aus dem Mund von Jesus die Worte, Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Ja, also so ganz falsch kann es nicht sein, auch die eigene Person mit Liebe in Verbindung zu bringen, dass ich mich selber nicht ausschließe, sondern mit einbeziehe in diese Liebesgeschichte, die Gott mit mir hat. Im letzten Jahr ist ja mein Buch herausgekommen, Eure Partnerschaft, deine Herzenssache. Deine Herzenssache, und da soll eben auch klar werden, es geht eben auch um mein Herz, wie es für Liebe aufgestellt ist. Und ich schaue eigentlich so gerne, und das mache ich auch heute Morgen, in die Richtung der Beziehung, Ehebeziehung, andere Beziehungen, die wir im Leben haben. Und ich mache das so quasi durch die Selbstlinse. Das ist vielleicht das Spezielle. Ich mache es durch die Linse von Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Und ich kann schon sagen, wenn ich da so ein bisschen meine 35 Ehejahre so Revue passieren lasse, dann finde ich schnell heraus, es war oft zu viel vom deinen Nächsten. Ich meine, ich habe mich ja als junger Pastor, ich habe da das theologische Seminar St. Kishona gemacht und dann habe ich mich mit aller Kraft in diese Gemeinde investiert und nebendran habe ich noch Familie gegründet und wachsen lassen und ich war so ein bisschen stolz darauf zu sagen, also mein Hobby ist eigentlich meine Gemeinde und meine Familie. Es war schon gar nicht ganz ehrlich, sondern ehrlich würde ich damals gesagt haben, meine Gemeinde, weil die Familie, die musste ich dann sehr schnell so kontrollieren, dass sie dann auch nicht zu viel Aufwand gemacht haben für mich. Und da war nichts nebendran. Also ich war fast ein bisschen stolz darauf, dass ich nicht noch andere Hobbys hatte. Heute denke ich, darum sind dann auch gewisse Schwierigkeiten gekommen. Ich habe dann eben auch zu viel vom wie dich selbst gehabt. Ich wurde dann irgendwie eigenwillig. Ich habe dann einfach mein Ding gemacht. Ich habe ja gemerkt, irgendwas stimmt nicht. Ich komme da zu kurz. Ich komme gar nicht vor. Und ich habe mich dann gegen Helen einfach durchgesetzt. Ich habe die Kinder in Schranken gewiesen und habe einfach gedacht, jetzt muss da der Ich vor Fahrt haben. Komm mir nicht zu nahe. Ja, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Dieses Wie scheint so wichtig zu sein. Und eigentlich ist es eben das Grundthema meines Buches, eure Partnerschaft, deine Herzenssache. Ich wollte herausfinden, wie Beziehungen wachsen können an der Grenze, wo Schwierigkeiten auftauchen und dass ich nicht wegrennen muss, sondern da dranbleiben und das Gute erleben kann, das, was mich am Ende auch glücklich macht. Liebe, die bei mir selbst anfängt, das ist so das Thema. Und dabei habe ich ein sehr eigenständiges Bild gefunden, dieses Bild des Herzkreislaufs der Liebe, da werde ich noch drauf eingehen, das mir so geholfen hat, eben so zu sehen und zu spüren, dass es hier um einen Kreislauf geht. Bei der Liebe ist nicht Schicksal. Einmal hast du Liebe im Leben und ein andermal hast du sie halt verloren. Ja, Pech gibt's ja. Liebe ist eben schwierig, hören wir auch. Nein, es braucht eine Balance, es braucht ein Gleichgewicht, wie beim Blutkreislauf im Körper, der eben in allen Teilen wirklich gut und gesund laufen muss. So gibt es auch verschiedene Stellen, die bei der Liebe gefragt sind, in Balance zu bleiben. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Übrigens, das ist vielleicht noch lustig, ja, bedingt lustig, aber für mich noch spannend. Seit ich das Buch geschrieben habe, kommen oft Leute auf mich zu und fragen mich, wie geht es dem eigentlich, dem Buch? Und ich stehe so da und denke, also ich hätte jetzt eher die Frage erwartet, wie geht es denn dir? Also irgendwie das Buch hat ein Eigenleben entwickelt und ich stehe da manchmal so ein bisschen nebendran. Was ich auch erlebt habe, es kommen Leute mit dem Buch unter dem Arm in meine Praxis, die haben das Buch schon gelesen und die wollen jetzt noch spezifische Hilfe, aber die zitieren dann Sätze aus dem Buch und da muss ich Stellung nehmen zu dem, was ich offensichtlich geschrieben habe und da muss ich dann denken, ah, stimmt, ja, stimmt, das habe ich auch mal gesagt, aber ich kenne dann schon den Zusammenhang nicht mehr so genau. Also das ist noch spannend. Aber eigentlich das Wesentliche, die wesentliche Veränderung ist, dass ich mich selber jetzt ein bisschen mehr an der Nase nehmen darf. Also da gibt es Situationen, wo ich zum Beispiel zu Hause mich erkenntlich zeige mit Helen, der Haushalt, der soll ja auch ein bisschen ausgewogen sein und da übernehme ich dann manchmal Kochen oder ich mache sonst etwas im Haushalt und dann erlebe ich irgendwie nach kurzer Zeit, werde ich so ein bisschen hässig und grummelig und ich fühle mich irgendwie schon ein bisschen ausgenutzt und so und dann läuten bei mir die Alarmglocken und ich denke, ach, diese Opferhaltung. Ah, da muss ich schauen, was mit mir los ist. Was ist jetzt wieder falsch? Was ist in diesem Herzkreislauf der Liebe bei mir jetzt nicht in der Balance? Und die Suche beginnt. Also das ist natürlich einerseits anstrengend, als Autor immer so einem eigenen Wort gemessen zu werden. Andererseits ist es auch eine schöne Gelegenheit, hier einfach auch dran zu sein, im eigenen Leben da zu wachsen. Ja, warum geht es bei diesem Herzkreislauf der Liebe? Ich habe ihn hier eingeblendet und ich will nur ganz kurz erklären, was da dahinter steckt. Möglicherweise hilft dieses Bild auch dir, hier eben nicht die Einbahnstraße zu sehen und Liebe im Leben zu entdecken und auch Stellen zu entdecken, wo du persönlich dranbleiben kannst, den Raum weit zu machen für mehr Liebe in deinem Leben. Die Blutkaplan im Körper ist im Gleichgewicht ein erstaunlicher Stoffwechsel. Wenn wir hier im Bild schauen, dann gibt es so diese erste Station der Lunge. Da steht auch das Wort Identität oder Glaubenssätze steht da. Und es ist mir wirklich aufgefallen, dass Menschen, die nicht bei sich selber stehen, die nicht in einem guten Verhältnis zu sich selber sind, auch ganz schlechte Karten haben, Liebe in Beziehungen zu leben. Ich bin angespannt, komme angespannt nach Hause und ich schaffe es, in 5 Minuten Streit mit meiner Frau zu haben. Nicht, weil sie irgendwas gemacht hat, was nicht gut war, sondern weil ich diesen Konflikt, diese Spannung mit mir ins Haus reintrage. Darum ist die Beschäftigung, wer bin ich eigentlich, was macht mich glücklich, was macht mich unglücklich, dieses wie dich selbst eben ganz wichtig. Diese Lunge ist das Symbol dessen, dass das Blut zuerst mit Energie gefüllt werden muss, dass hier Sauerstoff geatmet werden muss, und genauso ist es in der Liebe. Ich muss zuerst diesen Sauerstoff atmen, mich auch selbst wissen als geliebtes Kind Gottes. Ich glaube, das ist die Chance, wenn du mit Gott in Verbindung bist, dass du hier diese Liebe nicht etwas als etwas verfolgst in deinem Leben, was du ständig vermisst, sondern etwas, was dir auch schon in der Beziehung zu Gott zur Verfügung steht, diese Lunge. Und dann kommt die Muskulatur. Das ist das zweite Bild. Da geht es jetzt darum, den Weg vom Ich zum Du zu machen, wirklich Schritte auf das Gegenüber zuzumachen. Hier braucht es praktische Umsetzung. Ich kann Liebe nicht nur denken, ich muss auch Wege finden, diese Liebe an den Mann oder an die Frau zu bringen. Ich höre da manchmal auch Eltern, die sagen, ich habe alles für mein Kind eingesetzt, ich habe alles gemacht und jetzt läuft dieses Kind davon, dreht mir den Rücken zu. Und die ganz unangenehme Frage an dieser Stelle ist, hat sich das Kind auch geliebt gefühlt? Liebe ist nur, was beim anderen ankommt. Und da ist manchmal Training angesagt, da will diese Muskulatur eben auch sagen, sei dir nicht schade, schäm dich nicht, wenn deine Muskulatur hier schwach geworden ist, sondern geh ins Training. Mute dir das zu, wieder Schritte zu machen, vielleicht zuerst unbeholfen, wieder ins Spiel zu kommen, wieder zu üben, was es braucht, beim Du zu landen, die Muskulatur. Und dann die Nieren, so die Hoffnung, dieses Hoffnungsorgan auch bei uns im Körper, im physischen Körper. Wir alle würden uns innerhalb kürzester Zeit vergiften, wenn nicht die Nieren funktionsfähig sind. Und Menschen, die Nierenprobleme haben, die wissen, wie essentiell das ist für das Leben. Und genauso ist es in der Liebe. Hier gibt es durch den Stoffwechsel der Liebe gibt es Enttäuschungen. Es gibt auch Verletzungen. Es gibt Dinge, die nicht zu dem Ideal passen, das ich mir vorgestellt habe. Und jetzt kommt es darauf an, wie ich damit umgehen lerne. Ob ich diesen Ballast wieder loswerden kann, ob ich ins Gespräch komme, ob ich vergeben kann, ob ich loslassen kann. Das sind die Nieren. Und so ist dieses Bild des Herzkreislaufs der Liebe eine wunderbare Metapher dafür, was eigentlich mit der Liebe in mir selbst drin los ist. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Schau mal genau hin, wie es bei dir aussieht. Hat da die Liebe überhaupt Platz in deinem Leben zu zirkulieren? Oder steht sie an diversen Stellen, es sind ja nur drei, aber immerhin, steht sie da an? Kleine Zwischenfrage in die Runde. Wer von euch, von Ihnen, hat sich in den letzten 24 Stunden selbst etwas zuliebe getan? Etwas gemacht, was wirklich nur für dich ist? Da gehen wenige Hände hoch. Vielleicht geniert man sich da ein bisschen zu sagen, ich schaue mir selber gut. Ja? Also heute darf man das zeigen. Ja, ich habe mir was gegönnt. Ich habe das extra für mich gemacht. Ja, ein paar Hände gingen hoch. Jetzt kommt die andere Probe. Wer hat in den letzten 24 Stunden bewusst etwas für eine andere Person eingesetzt, was nach Liebe ausschaut? Hier gehen Hände auch hoch. Ja, vielleicht sind es ein bisschen mehr. Das ist natürlich auch ein bisschen schicklicher hier in einer christlichen Gemeinde, wenn jetzt die Hände hochgehen. Ich habe etwas eingesetzt für jemand anders und ich möchte damit eigentlich mit diesen Fragen, es gibt auch Leute, die haben zweimal aufgestreckt, das will ich jetzt noch schnell loswerden. Ich glaube, es gibt Leute, die haben zweimal aufgestreckt. Ja, und das ist auch sehr schön, oder? Natürlich, das sind besonders liebevolle Menschen. Aber ich wollte eigentlich ja nur ein bisschen auf den Holzweg führen oder respektive ein bisschen bewusst machen, wie das schon eine recht komische Frage ist. was hast du an Liebe eingesetzt? So oft verstreicht sehr viel Alltag, ohne dass das irgendetwas mit der Kategorie Liebe zu tun hat. Weder Liebe zu mir selbst, noch Liebe zu irgendjemand anderem. Also einfach lieblos, einfach so, es plätschert dahin, das Leben, es bewegt sich seitwärts, nicht vorwärts und nicht rückwärts. Aber es bleibt eigentlich nicht etwas übrig, was man Liebe nennen könnte. So, oft im Gefühl bleibt das stecken. Wir tun uns schwer mit der Liebe. Als Jesus gefragt wurde, was das wichtigste Gebot sei, also worauf es wirklich ankommt im Leben, ich meine, man könnte alles andere vergessen, was ist wirklich wichtig? Da sagt Jesus, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen. Und er zitiert ja Stelle aus dem mosaischen Gesetz. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzem Gemüte, von ganzer Seele und von ganzem Gemüt. Dies ist das höchste und erste Gebot. Das andere aber ist dem gleich, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. In diesen beiden Geboten hängt das ganze Gesetz und die Propheten. Also Leben ist eigentlich Liebe. Und Liebe ist Leben. Das kann man eigentlich so beides füreinander setzen. So wichtig, dass es am Ende nur darauf ankommt. Und ganz viele Aussagen von Menschen, die kurz vor ihrem Ableben stehen, zeigen nach, darauf ist es wirklich angekommen. Und ich meine einfach, mein Alltag hält diesem Kriterium oft nicht stand, dass ich dieser Liebe die Vorfahrt gebe. Es sind so viele Aktivitäten in meinem Leben, wo ich mich einfach vorwärts kämpfe. Ich habe auch mal festgestellt, so, das ändert sich zum Glück ein bisschen, aber viele fast Jahrzehnte, vielleicht bis ich 40, 45 war, habe ich das Leben eigentlich immer so als Kampf. Die Überschrift wäre eher Kampf. Nicht Liebe, Kampf. Aber schön, wenn das bewusst wird. Und jetzt ist vielleicht so dran, das schrittweise auszutauschen. Und das mit der Selbstliebe ist ja sowieso schwierig. Das möchte ich klarstellen. Selbstliebe, auch wenn ich heute dieses Wort in den Mund nehme, ist etwas, was sehr kritisch angeschaut werden muss. Oft tun wir eben nicht das, was uns gut tut. Das ist echt schwierig. Selbstliebe ist oft so ein Zirkelschluss, der mich zu Dingen führt, die mir schlussendlich eigentlich gar nichts nützen. Ich glaube, das ist uns Menschen eigen. Unser kurzfristiges Bedürfnis liegt oft an einem ganz anderen Ort als das wirkliche Bedürfnis liegt. Und Jesus hat mit dieser Zuspitzung der Liebe eben uns einen Hinweis gegeben, das echte Bedürfnis hinter vielem, das wir tun und lassen, ist eben diese Liebe. Aber ich stille nur mein kurzfristiges Bedürfnis. Ich möchte mich erholen, aber statt dass ich meine Beine unter den Arm nehme, oder wie sagt man dem, also statt dass ich aufstehe vom Sofa und nach draußen gehe und mich bewege, sitze ich einfach da und scrolle auf Instagram oder irgendwas, Inhalte durch, zerstreue mich und am Ende bin ich nicht erholt, sondern unglücklich. Selbstliebe ist so ein tricky Ding. Sie kann mich auf ihr Wege führen. Menschen geben vor, sich zu lieben, selbst für sich zu schauen, aber sie zerstören sich in einer Sucht. Oder Menschen arbeiten sehr viel, weil sie tolle Freizeit sich erarbeiten wollen. Da braucht man ja auch ein bisschen Geld dafür. Aber schlussendlich sind sie wie Ochsen in der Arbeit und kommen da nicht mehr raus. Sklaven der Arbeit. Und Menschen glauben, den falschen Partner oder die falsche Partnerin geheiratet zu haben. Sie trennen sich, um endlich frei zu sein, jetzt eben sich selber auch lieben und verwirklichen zu können, aber am Ende rennen sie nur vor sich selbst davon. Selbstliebe. Was hat wohl Jesus gemeint mit diesen Worten, liebe deinen Nächsten wie dich selbst? Wie gesagt, Jesus zitiert Worte, die schon im Mose, 3. Mose, aufgeschrieben sind, die dort schon für die Menschheit offensichtlich ganz wichtig ausgesprochen wurden. Und es ist nicht ein Gebot zur Selbstliebe, wenn wir genau hinschauen. Ich bin froh, habe ich noch ein bisschen Theologie bewahrt. Es ist schon lange her, ehrlich gesagt, dass ich theologisch gearbeitet habe. Aber es ist kein Gebot zur Selbstliebe in diesem Satz drin. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst, sondern es ist eigentlich ein Gebot zur Nächstenliebe. Nur wird die Qualität dieser Nächstenliebe wird jetzt beschrieben. Aber es ist ein Gebot. Und was ist mit Geboten in der Bibel so allgemein gemeint? Es ist eigentlich nicht so sehr das, was Gott uns jetzt aufdrücken möchte. Du musst jetzt auf jeden Fall und ich will, dass du dich disziplinierst und anstrengst und überhaupt, um mir zu gefallen, musst du da eine ganze Menge tun, sondern Gott stellt uns Möglichkeiten vor, in ein gelingendes Leben einzumünden. Das sind seine Gebote. Nicht das, was wir tun müssen eigentlich, sondern das, was wir tun sollen, um mit Gott im Einklang zu sein. Und wir werden es mit Gottes Hilfe auch tun können. Es wird nicht unmöglich sein. Ich vergleiche das mit den 10 Geboten. Ich glaube, richtig zu liegen, wenn ich sage, da wird eigentlich das Hebräische besser übersetzt. Du wirst nicht Ehe brechen. Du wirst nicht stehlen. Du wirst nicht nach dem Haus und der Frau deines Nachbarn gelüsten. Du wirst nicht falsches Zeugnis ablegen. Du wirst es einfach nicht tun, weil du, Mensch, zu mir gehörst. Das ist eine ganz andere Ansprache. Und wenn es jetzt heißt, liebe deinen Nächsten wie dich selbst, möchte uns Gott eigentlich zusagen, du wirst einfach in Verbindung mit dir selbst bleiben können und dich nicht verlieren, wenn du deinen Nächsten liebst. Du wirst diese Balance einfach treffen, mit meiner Hilfe. Du wirst nicht zum Egoisten werden, der nur für sich selbst schaut, und du wirst dich auch nicht entleeren, so dass du schlussendlich als ein Haufen Elend zurück bist und sagst, ich habe mich selber verloren in dem Spiel. Aber das geht nur in der Gegenwart von Gott. Darum sind diese Verse eingebettet in diesen Kontext der Liebe zu Gott und der Liebe von Gott, die uns Menschen zufließt. Du wirst diese Balance immer wieder finden. Das ist die Aussage eines Gebotes. Du wirst es wieder finden. Du wirst, wenn du mit Gott im Bund bist, dich nicht verausgaben, wenn du an andere denkst. Du wirst auch auf dich selbst achten können. Es ist einfach eine Möglichkeit, in Verbindung zum Nächsten und mit sich selber zu sein. Solche Menschen lieben wirklich. Und Liebe ist schon eine Herausforderung. Ich habe es vorher eben schon mal erwähnt, dass es eben oft so dahin plätschert in unserem Alltag, dass es gar nicht nach Liebe riecht. Liebe und das Gegenteil davon. Da denken viele an Hass. Hass scheint das Gegenteil von Liebe zu sein. Aber das Gegenteil von Liebe kann auch Gleichgültigkeit sein. Teilnahmslosigkeit. Meine Tochter fragt dann die eine ganz speziell, das machen es 2 von 3 relativ regelmäßig, fragt dann irgendwann, wenn ich mich lange nicht mehr gemeldet habe, denkst du eigentlich auch mal an mich? Sie fragen nach, wie es mir geht, und ich gebe dann ganz bereitwillig Antwort, denke, schön, ich habe eine Tochter, die nach mir fragt. Teilnahmslosigkeit, denkst du auch mal an mich? Und ich denke dann, ja, mache ich auch ab und zu. Ja, ich bin da ehrlich an der Stelle, so manchmal so ein bisschen der teilnahmslose Vater, habe ich doch durch die Jahre doch immer wieder mal so ein bisschen als Etikett gehabt. Achtlosigkeit, vor sich hinleben, mein Ding, vorwärts treiben, schauen, dass meine Projekte aufgehen. Das ist das Gegenteil von Liebe, nicht so sehr der Hass. Und Liebe ist eben ein Wagnis, meine Zeit zu verschenken, wenn ich doch genau weiß, was ich alles noch tun muss. Ich bin ein sehr organisierter Mensch. Zeit verschenken, wagen, hier etwas einzusetzen, mich verletzlich zu machen. Liebe ist ein Wagnis. Und das wird so klar, wenn wir schauen, auch in welchem Kontext diese Worte stehen, die Jesus aufnimmt: Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Und ich habe da nochmals gegraben in den Mose-Texten und hier steht: Du sollst dich nicht rächen noch Zorn bewahren gegen die Kinder deines Volkes, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Ich bin der Herr. Also jetzt wird doch einiges klar, wie dieses Liebe deinen Nächsten wie dich selbst wie in der Landschaft steht. Es ist die Aufforderung, auf Rache zu verzichten, ein ganz praktisches Beispiel. Und das ist ein großes Wagnis. Und so in Liebe und Respekt, in diesem Fall, mit dem Gegenüber unterwegs zu sein, das ist ja auch etwas, was mir schlussendlich zugutekommt. Menschen, die hassen und rächen, die lassen ihr Leben vergiften. Denken wir an diesen Herzkreislauf. Und da wird uns Menschen diese Möglichkeit angeboten, diese Rache einfach sein zu lassen. Und du liebst deinen Nächsten, du nimmst nicht Rache, um dir selber etwas zuliebe zu tun. Das ist doch eine ganz starke Botschaft, die da im Ursprung, wo dieser Satz entstanden ist, uns schon entgegenkommt. Liebe ist ein Wagnis. Und eben diese Worte nimmt Jesus auf, wenn er da sagt: Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Ja, wie steht es jetzt mit der Selbstliebe im Zusammenhang dieser Verse? Ich denke, etwas präziser wäre, von Selbstachtung zu reden. Selbstachtung. Respekt und Selbstachtung, sich selbst diese Würde immer wieder geben, die Gott uns gegeben hat. Liebe kennt eben nicht nur ein Objekt, an das ich mich verschenke, Liebe kennt auch ein Subjekt. Ich darf mich geliebt fühlen und mich auch genauso durch diese Welt bewegen. Mich, dieser Opfergedanke, den ich schon erwähnt habe, das ist so ein typisches Beispiel. Wenn ich mich als Opfer fühle, dann fühle ich mich nicht geliebt. Und ich merke, da ist etwas falsch bei mir. Ich habe möglicherweise falsche Entscheidungen getroffen. Wenn ich mich selber ablehne, dann produziert das auch Ablehnung im Außen. Selbstachtung ist ein wesentlicher Bestandteil, um überhaupt auch in Liebe auf Menschen zugehen zu können. Also Selbstliebe meint eigentlich Selbstachtung, so wie Jesus das wohl verstanden hat. Und woher diese Liebe genährt wird, jetzt denken wir wieder da an den Mann mit den leeren Taschen, wo wir oft eben zu wenig Liebe in uns selber finden, da wird dieser Zusammenhang groß. Du sollst deinen Gott lieben von ganzem Herzen. Das wichtigste Gebot bringt uns in diesen Zusammenhang, dass diese Liebe eben für uns nur greifbar ist, wenn wir mit Gott selber im Kontakt stehen. Und darum ist die Frage: Kennst du die Quelle dieser Liebe? Bist du angeschlossen an dieser Quelle der Liebe, die sprudelt, munter sprudelt wie ein Bergbach, auch wenn du ausgetrocknet bist? Dieser Wert und diese Würde, die Gott dir gibt, dass du dich nicht unter diesem Wert geschlagen gibst, du nicht dich in diesem Elend, das du meinst zu erleben, vergräbst. Auch wenn du Fehler gemacht hast oder an deine Grenzen gestößt, du hast Wert und Würde in Gott. Ich glaube, ich bin mit einem Gefühl in die Ehe gestartet damals. Ich bin ein recht liebender Ehemann und wahrscheinlich auch ein sehr guter Vater. Dann hat zuerst das eine Bild Schiffbruch erlitten, nämlich: Du bist ein guter Vater. da habe ich einfach gemerkt, da bin ich zu egoistisch, das habe ich nicht so gut auf die Reihe gekriegt und ich musste mich diesem Bild stellen und dann, ich muss es wirklich zugeben, hat auch das andere Bild gebröckelt. Dann habe ich dann auch nicht mehr so viel eingesetzt für die Ehe. Aber genau damit kann Gott arbeiten. Die Hoffnung, die keimt eben nicht, weil er irgendein Wunder tut und mir einfach das Herz voll Liebe schenkt, sondern dass ich mich genau mit diesen Voraussetzungen, diesem Leben stelle, in das mich Gott hineingebracht hat. Und da wächst diese Liebeskapazität ungemein über die Jahre, wenn ich diese Ausgangslage akzeptiere, wo ich stehe und glaube, dass Gott hier einen Unterschied machen kann. Ich bleibe in einem respektvollen und fürsorglichen Umgang mit mir selbst. Ich bin ein von Gott geliebtes Kind. Ich bin einfach einen Moment ruhig, um diesen Gedanken jetzt einfach aufzunehmen. Ich bin ein von Gott geliebtes Kind. Von dieser Balance habe ich gesprochen, dass Liebe zum Nächsten mit der Liebe zu mir selbst ausbalanciert sein soll. Ich möchte jetzt in diesem letzten Teil noch ein bisschen konkreter werden. Wie machst du das jetzt in deiner Ehe? Wie machst du das genau Menschen gegenüber? Wann gibst du nach? Wann setzt du dich durch? Wann lässt du deine Pläne fliegen und steigst auf die Wünsche deines Gegenübers ein? Wann nicht? Wann stehst du zu deinen eigenen Bedürfnissen? Gar nicht so einfach. Oft ist es einfacher zu merken, wenn ich nicht im Gleichgewicht bin. Ich blende da nochmals diesen Herzkreislauf der Liebe ein. Ich meine, das Bild dieser Physis, des Körpers, ist eben darum einleuchtend, weil es gibt auch Symptome, dass unser Herzkreislauf nicht im Lot ist. Wenn du zum Beispiel kurzatmig wirst, wenn du irgendwie keine Luft mehr kriegst, kaum mehr die Treppen richtig hochkommst, dann denkst du, irgendwas könnte bei meinem Kreislauf problematisch sein. Oder wenn du beim Gehen sofort übersäuerte Muskeln hast, also einfach nichts mehr leisten kannst. Oder wenn du gelbe Haut kriegst, weil offensichtlich die Nieren versagen und du dich irgendwie da innerlich am Vergiften bist, dann rennst du zum Doktor. Es sind Symptome, die zeigen, hier ist das Gleichgewicht verloren gegangen. Und solche Symptome gibt es eben auch. Und darauf habe ich gelernt zu achten, wenn es um meinen eigenen Herzkreislauf der Liebe geht. Wieder diese Opferhaltung. Ich bin der Ärmste. Das ist mein Lieblingsgefühl. Ach, wie oft nehme ich Zuflucht in dieses Gefühl. Ich bin der Trottel der Nation. Ich muss wieder alles gerade biegen. Es geht wieder darum, dass ich da wieder das Letzte rausholen muss. Meine Lungenfunktion. Ich bekomme zu wenig Atem. Irgendwas habe ich falsch gemacht in letzter Zeit. Nicht die Gegenüber, das Gegenüber nutzt mich aus, sondern ich habe wahrscheinlich mich selber nicht richtig wahrgenommen. Oder eine zweite Symptomatik. Ich liebe sie ja, aber ich weiß nicht, wie ich ihr das zeigen kann. Sie fühlt sich immer ungeliebt. Und sagt, es wäre auch schön, wenn du ein bisschen romantischer wärst. Oder solche Bemerkungen, die mich echt so sticheln. Da habe ich echt so manchmal so meine Mühe. Und dann denke ich, ja, eigentlich recht. Ich weiß noch 30 Jahre noch nicht wirklich so, wie ich aktiv da in diesem Loop sein kann und immer wieder diese Liebe zeigen. Also ich bleibe dran. Oder es könnte ein drittes Symptom sein, ich kann einfach nicht vergessen, dieses Nierenversagen, ich kann einfach nicht vergessen, du hast damals zu mir gesagt, so und so. Und das steckt in mir drin. Das sind Dinge, die diesen Herzkreislauf der Liebe wirklich aus dem Lot bringen. Und da musst du ran. Und ich mache es konkret in drei Beispielen. Ich gebe so quasi als Paartherapeut darf ich das auch mal einen Tipp geben, wie du das mit dem wie dich selbst, wie du das mit dieser Selbstliebe oder Selbstachtung wirklich auf die Reihe kriegen könntest. Es ist ein Grat zwischen Egoismus und Selbstaufgabe. Es ist Selbstachtung. Und nehmen wir zuerst diese Lunge. Wenn es darum geht, dass du dich nicht als Opfer fühlen musst, dann lerne Folgendes. Sag Ja, wenn du Ja meinst und sag Nein, wenn du Nein meinst. Ich habe auch zu mir gesprochen. Sag Ja, wenn du Ja meinst und sag Nein, wenn du Nein meinst. Das Schlimme ist, wenn man Jein sagt oder man sagt Ja und nachher drückt man sich. Also ich hatte da letztes Jahr eine recht schwierige Übung, die mir zugemutet wurde. Meine Frau wollte schon für Jahre nach Amerika reisen. Das hat seinen Grund. Unsere Schwiegertochter ist Amerikanerin und wir waren noch nie dort und haben ihren Familienhintergrund gesehen. Und das hat über Jahre immer wieder sich aufgebaut, dass Helene da gesagt hat, jetzt gehen wir dann mal. Und ich habe das immer so super unter den Tisch fallen lassen. Ich will nicht nach Amerika gehen. Schlimm. Und sicher nicht im Jahr 2025. Ich habe lauter Argumente gefunden, das nicht zu tun. Und ich habe ihr gesagt, so wie es ausschaut, musst du alleine mit unserem Sohn und der Schwiegertochter gehen, ich kann da nicht mit. Und dann wurde der Ring enger um mich. Dann haben die Kinder meiner Frau ein Flugticket geschenkt auf den Geburtstag. Und sie haben mich so bedeutungsvoll angeschaut. Und dann kommt dieses Lieblingsgefühl wieder, ich bin ein Opfer. Ich kann ja nicht anders. Und da habe ich so gekämpft mit mir. Dieser Herzkreislauf, der steht mir so vor Augen. Ich habe gewusst, ich werde Nein sagen, wenn ich da nicht wirklich rankomme. Und dann habe ich aber irgendwann gemerkt, hat sich mein Gebet verändert und ich habe Gott darum gebeten, wenn es etwas Schönes werden soll und da Liebe im Spiel ist, dann hilf mir, das zu wollen. Und dann kam der Moment, da bin ich zu Helene hingegangen und gesagt, ich bin dabei und es wird toll werden. Weil ich hatte so Angst, dass ich die Spaßbremse werden werde. Das kann ich. Ich kann richtig eklig tun. Ich kann immer sagen, das hat wieder eine Stange zu viel Geld gekostet. Und was ist dabei rausgekommen? Hä? Diese Oberflächlichkeit, diese amerikanische Oberflächlichkeit, ich habe es dir ja schon immer gesagt. Ich habe das Gegenteil erlebt. Ich habe super Menschen erlebt. Wir hatten tolle Ferien, wir sind so zusammengewachsen in diesem Viererteam, meine Frau und ich, Sohn und Schwiegertochter. Eine einmalige Gelegenheit. Puh, ja. Sag Ja, wenn du Ja meinst und sag Nein, wenn du Nein meinst. Die Lunge. Und jetzt zur Muskulatur. Wie kannst du trainieren? Wie kannst du dranbleiben? Ich habe da so einen Trainingssatz, der mir hilft. Liebe ist, was dem anderen hilft, sich selbst mehr zu mögen. Puh, ich wiederhole nochmals. Liebe ist, was dem anderen hilft, sich selbst mehr zu mögen. Also Liebe ist nicht das, was ich meine, was Liebe ist, sondern das, was den anderen höher achtet als mich. Und dem anderen zu verstehen gibt, du bist okay, ich möchte, dass du auf deinem Weg vorwärts kommst. Liebe ist nicht das, was mich nach der Liebestat selber besser dastehen lässt. Ich bin doch ein toller Typ. Ich bin ja jetzt nach Amerika mitgekommen. Ha, wo ist deine Leistung jetzt? Ich habe so viel getan. Jetzt bist du dran. Nein, das ist nicht Liebe. Der andere steht jetzt nicht in meiner Schuld und muss sich unbedingt revanchieren. Das ist nicht Liebe. Liebe ist, was dem anderen hilft, sich selbst mehr zu mögen. Du hast einfach getan, was Liebe meint, nicht mehr. Liebe ist das, was dem anderen Unterstützung gibt und nicht nach meiner Vorstellung. Da könnte ich ganz viele Müsterli erzählen. Das kann man auch im Buch nachlesen. Dass ich eben da mit Liebe oft, also ein Stichwort ist Holländertorte, die im Buch vorkommt, wo ich eben da ganz viele Lektionen lernen musste. Und die Nieren, das ist der letzte Punkt, da werde ich auch dann in die Schlusskurve einmünden, die Nieren. Ich möchte noch auf diese Rache, das hat mich einfach so ein bisschen getriggert, dass dieser Satz, liebe deinen Nächsten wie dich selbst, in diesem Kontext von Rache im Alten Testament auftaucht. Und ich stelle fest, Menschen geben sich oft genau so diese Seite. Wir rächen uns ja nicht, weil wir sind ja möglicherweise Christen und Rache ist nicht gut, aber wir gehen so in einen passiven Widerstand. Wir lassen das andere auffahren. Wir erwidern seine Gefühle nicht. Wir geben mit unserem Verhalten gut zu verstehen, dass wir nicht einverstanden sind. Und da möchte ich dich bitten, wenn du deiner Nierenfunktion wirklich Sorge tragen willst, dann merke, dass hier etwas nicht stimmt und suche das ehrliche Gespräch. Sprich das Ding an. Sonst hast du hier Gift, das in deinem Kreislauf einfach weiter zirkuliert und dich und Beziehungen vergiftet. Vermeide nicht, sondern gehe ran. Das ist noch wichtig zu dieser Nierenfunktion. Ja, ich glaube, das sind der Beispiele genug. Einfach als Anregung, hier geht es wirklich um echte, konkrete Entscheidungen im Leben. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Gar nicht so einfach. Das mit den leeren Hosentaschen ist oft das Gefühl, in dem wir drin sind und in dem Moment auch glauben, nicht anders handeln zu können. Aber möglich ist es eben, Liebe zu üben, weil Gott uns Stümpern in Sachen Liebe diese Möglichkeit gibt, in dieser Liebe Fortschritte zu machen. Menschen, die wissen, dass der Gott der Liebe zu ihnen steht, dass du gehalten bist als Mensch, auch in schwierigen Situationen, dann kannst auch du Halt bieten anderen Menschen. Gott ist verlässlich, auch wenn Schwierigkeiten da sind. Darum bringt er auch dich an diesen Punkt, wo du das so mit anderen Menschen leben kannst. Ich glaube, wir Christen, wir haben nicht unbedingt die besseren Ehen. Ich habe mich da ein bisschen von diesem Ideal verabschiedet. Aber ich glaube, dass es einen Unterschied gibt, wenn Schwierigkeiten auftreten. Dann haben Menschen, die mit Gott in Verbindung sind, die Möglichkeit, dran zu bleiben. Nicht einfach den Kopf gringachen aus Eckle, das ist nicht die Devise, sondern die echten Fragen an sich selber zu stellen und sich von Gott helfen zu lassen und in der Liebe zu wachsen. Ja, das Kreuz steht für Jesus, der durch seinen Tod am Kreuz eben alle unsere Unfähigkeit ans Holz getragen hat. All das, was am Kreuz geschehen ist, sind Zeichen von Gottes unverbrüchlicher Liebe, die er zu uns hat, dass er uns nicht aufgibt, auch wenn wir fehlgegangen sind. Und darum, egal wie es dir im Moment geht, wie du dich fühlst, was gerade in Beziehung läuft oder eben vielleicht auch schwierig läuft, ob du Liebeskapazität fühlst oder dich sehr leer fühlst, du darfst dieses Geschenk annehmen. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst hängt auch an dem Liebe Gott von ganzem Herzen, weil er dich liebt vom Anfang dieser Welt. Und darum lasst uns beten. Und ich bete dafür, dass du, Vater im Himmel, du, der du die Liebe selber bist, du bist nicht ein Gott der Liebe, sondern du bist Liebe selbst, so wirst du beschrieben in deinem Wort. Du schenkst uns jetzt für unsere Körper, die ein Bild sind deiner Weisheit, wie du uns ausgerüstet hast. Und dieses Bild eben auch stimmt für die Liebe, die du gibst in unser Leben, dass du da hilfst, dass Stellen entstopft werden, die geheilt werden müssen. Dort, wo Dinge wirklich nicht frei sind, wo der Fluss deiner Liebe nicht durch uns durchkommt, da greife du ein und schenke du neue Liebe. Und wir bitten auch für Menschen, die dich, Jesus, noch nicht kennen, dass sie in diese Liebe mit eingeschlossen sind und dich kennenlernen dürfen. Wir sind schwach, aber du bist stark. Wir sind oft lieblos, aber du hast Liebe in der Fülle. Und hilf uns, diese Liebe anzunehmen, auch wenn wir schwach sind, dass wir nicht vor dir davonrennen, sondern erkennen, du bist Gott. Amen.